Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Am Zwischentöne-Mikrofon ist heute Michael Langer und zu Gast ist bei uns der 1971 in Kansas City, Missouri, geborene Dokumentarfilmemacher Matt Sweetwood. Er lernte sein Handwerk in San Diego und Los Angeles, wo er lange gearbeitet hat. Seit bald 25 Jahren lebt er nun schon in Berlin und in Potsdam. In dieser Zeit hat er zahlreiche Filme gedreht, die der Rede wert sind. Einer seiner größten Erfolge ist noch immer sein Film Beerland aus dem Jahr 2012, ein Film über die Deutschen und ihr Lieblingsgetränk. Und damit herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Matt Sweetwood. Guten Tag.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Wir freuen uns erst, dass Sie gekommen sind, weil Sie jede Menge zu tun haben und fast immer auf Dreharbeiten
ja,
sind.
Ja, es ist viel los momentan. Ich bin... Ja, es gibt so viele Geschichten, so viele Ideen, so viel passiert in die Welt und irgendwann fängt man an, ja, wo fängt man an? Aber jetzt bin ich mit neuer Filme jetzt beschäftigt. Ich habe hier Beerland gedreht. Ich habe einen neuen Film, wir können später darüber reden, auch ein Bierthema. Ich mache nicht nur Filme über Bier, aber verschiedene Geschichten über Menschen und ich entdecke neue Sachen. So. Aber ja, ich denke, dass diese Bierthema ist schon... Wahrscheinlich einer der beliebtesten Filme bis jetzt, weil das war mein Blick auf meine neue Heimat sozusagen durch das Bierglas. Und ich finde, ich habe mich gefragt, warum gibt es so einen Film noch nicht? Und was wissen die eigentlich, die Deutschen, über ihren Lieblingsgetränk und diese Kultur? Und manchmal wussten die das nicht. Und ich war dann total neugierig. Und das ist schon eine... Nicht nur ein Handwerk, aber es ist ein Kulturgut, es ist ein Lebensmittel, aber es ist auch ein emotionelle, geladene Getränk, der ein bisschen über die deutsche Identität erzählt. That was Beerland. Aber ja, das vielleicht war das jetzt hier in Oktoberfest, seit der Film fängt in Oktoberfest, aber jetzt vielleicht kommt das nochmal raus. Es wird ab und zu mal ausgestrahlt. Das war eine Bayerische Rundfunk-Co-Production. Das hatten viele Kinos gespielt. Es hat Spaß gemacht zu begleiten auch.
Der Film ist zwar 7 Jahre alt, aber immer noch aktuell, immer wieder im Grunde, weil er schon geradezu mit einem ethnografischen Blick in die Seele der Deutschen guckt mit dem Getränk. Und Oktoberfest, weil Sie es gesagt haben, so fängt der Film auch an. Da haben Sie Ihre Eltern überredet, aus Missouri zu kommen und sind mit denen aufs Oktoberfest gegangen.
Das war ein lustiger Einstieg. Ich meine, klar, mein Vater wird das immer angucken, aber eigentlich das Anfang ist sozusagen, ist das wirklich, weil das ist, was man die meisten Leute kennt, ist Oktoberfest. Aber die Bierkultur ist überhaupt nicht Oktoberfest und dann muss man das erstmal angucken und ja, wir hatten Probleme, in ein Zelt reinzukommen und so weiter und so fort. Das Ding war von außen projiziert, die deutsche Bierkultur ist hier großer Zelt und alles Mögliche, aber eigentlich in die Jahre, dass ich hier gewohnt habe, über den Jahren, ich habe ein ganz anderes Beerland entdeckt, viele kleine Brauereien, viele Kulturen. Die Bierkultur in Amerika ist was ganz anderes. Es gibt eine Bierkultur, wir können auch darüber später reden, aber das glauben viele nicht. Aber das Ding mit die ganz Tradition, nicht nur Feste, aber für mich die Bierkultur ist nicht nur, wie man Bier braut, es ist, wie es man trinkt. Und das hat mich interessiert, auch die Geschichte des Biers, die Wörter wie Gemütlichkeit und wie man sich anstoßt und solche Dinge. Das ist alles so eigentlich lustige Dinge, dass man eigentlich nicht darüber redet. Viele haben mich gesagt, ja, man redet nicht über Bier, man trinkt es. Aber an sich, dieser Stolz, kein anderes Lebensmittel ist so emotionell geladen. Und das hat mich auch interessiert. Wenn man fing an, über Bier zu reden, dann kommt ganz viel raus und ganz viel Geschichten. Und jeder hat seine Glücksmomente und Lieblingsbier und so weiter und so fort.
Matt, bleiben wir vielleicht noch beim Oktoberfest, okay. Weil damit Ihr Film anfängt. der beginnt so, also nicht nett irgendwie. Ihre Mutter wird da übel angerempelt. Die Stimmung ist richtig im Keller, gleich zu Beginn. Die laufen 1,5 Stunden übers Oktoberfest und kriegen kein Bier. Und ja, weil sie keine Reservierung für irgendeins der Zelte haben.
Ja, solche Dinge wussten wir gar nicht. Wir gingen dahin. Natürlich, wir hatten unser Filmteam, aber wir wussten das wirklich nicht, dass man braucht da Tischreservierung und wie das ist. Nicht wie eine typische Volksfest, weil es gibt Bierfeste, wo man irgendwo hingeht und man stellt eine Schlange und dann kriegt man ein Bier. Und das war nicht der Fall. Und auch diesen ganzen, ich würde nicht sagen Saufen ist, aber das ganze Rummel um das ganze Wiese, das war natürlich für viele ein Schock. Für viele junge Leute, die finden es total witzig und lustig, wie Leute sich übergeben oder tanzen nachts durch die. Aber egal, das natürlich für meine Eltern oder für meinen Vater zumindest war das ja, wir hatten langsam ganz Durst. Ich meine, nach 2 Stunden dann man sieht Leute mit großer Maß in der Hand, aber wo kriegt man das? Und, ja.
Wie finden Sie das Oktoberfest? Was haben Sie da gesehen, außer
dass Sie... Ja, ich meine schon, ich meine, das war natürlich ein witziger Film. Ich meine, das Film ist nicht sehr bierernst. Ich meine, man erzählt das alles mit Augenzwinker. Aber an sich, natürlich, das ist schon ein interessantes Phänomen, dass so viele Leute zusammenkommen. Und natürlich, wenn man dann, wir waren dann endlich rein, man muss den Film sehen, zu wissen, wie wir das geschafft haben, aber endlich mal, wenn man zusammen trinkt, ob man denkt, okay, das ist hier einfach viel Saufen und so, da ist so ein gemeinsames Gefühl und jeder ist vielleicht auf dem gleichen Level und das ist interessant, auch die Tradition, wenn man denkt, das war eine Hochzeit, Hochzeitspräparation, das ganze eigentlich ursprüngliche Tradition, man spürt das, man sieht das in die Parade, in die Kleider. Ich darf nicht Kostüm sagen, das Tracht, das ist ganz interessant und das ist schon ein Kunst. Insofern, da ist viel schöne Sachen auch dabei. Ich versuche das auch zu zeigen, so ein bisschen, aber man muss das auch verstehen, dass von einem Außenstehenden oder wenn jemand da reinkommt und erwartet irgendwas, genau, vielleicht wenn jemand nach Los Angeles oder Disneyland oder Hollywood geht und denkt, oh mein Gott, hier, Verkehr überall, liegt hier Müll und Leute sind verrückt hier auf der Straße. Und dann, wo ist die Hollywood, das ich sehen wollte? Es ist so ähnlich. Aber an sich für mich, Bierkultur ist schon interessant, weil es ist irgendwie apolitisch. Natürlich jetzt, es wird immer mehr mit hier Riesenkonzernen und Brauereien und so. Das ist eine andere Geschichte. Aber an sich, dass diese Verbindung, dass man hat zu seinem Bier und das Akt alleine, dass man nimmt Zeit, zusammenzukommen und irgendwas nicht in diesen fast-paced, diesen Tempo, man nimmt Zeit und man sagt, okay, lass uns ein Bier zusammen trinken. Das heißt, lass uns hier ein bisschen Zeit verbringen. Oder wenn man sagt, wir gehen aus und zu diesem Fest auf der Wiese zum Beispiel, man ist meistens mit vielen Freunden dabei. Mhm. Natürlich war ich okay, meine Eltern und unser Crew, aber das ist trotzdem, man sieht das ganz selten in den USA. Natürlich, es gibt
Matt,
Feste.
Irgendwie passt Ihr erster Musikwunsch heute auch dazu, was Sie Ihren Eltern angetan haben. Sie haben die da aufs Oktoberfest geschleppt, aufs Münchner. Und You Always Hurt the Ones You Love haben Sie sich gewünscht. Spike Jonze und die City Slickers. Und das hören wir jetzt und Sie sagen uns hinterher noch was dazu.
You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall.
Now, excuse me there, Mr. Carl Grayson. I'll tell this little girl all about this year's situation. Now, honey child, you knows that you always seems to break the world of...
Der Dokumentarfilmer Matt Sweetwood ist heute unser Gast und das ist ihre Musik.
Wann war das letzte Mal, dass sie Spike Jonze gespielt haben im Radio?
Also im Radio, ich meine, das letzte Mal gehört, aber vor, ich glaube, das muss 3 oder 4 Jahre hier sein. Da hat hier einer der Gäste hat da den mit den Two Front Teeth sich ausgesucht.
Ja, ja. Diese Platte hat meine Opa und wir hatten diese 1000-mal zugehört. Und das war witzig, dass man. Es war wie in einer Trickfilm, aber es war, da singt so viele lustige Sachen und man hat sofort gemerkt, was das, ja, für mich, ich bin auch Musiker, ich spiele auch, wenn ich kann, wenn ich Zeit habe und habe ich in Band gespielt, vielleicht, ich habe ein paar Tracks mitgebracht, aber diese, ja, dass man erzählt Geschichte oder irgendwas mit solcher Musik, das hat mich immer inspiriert als Kind, That's why I brought it.
Matt, in Ihrem Film konstatieren Sie, dass es Ihnen so vorkommt, wenn der Begriff Bierkultur gebraucht wird, dass das nur eine clevere Ausrede sei, um sich zu betrinken.
Das stimmt. Ich meine, das Wort an sich ist seine Widersprüche in sich. Bier und Kultur, was haben die gemeinsam? Ich liebe das Wort, weil an sich das ein Volksgetränk, das erzählt viel über deutsche Identität oder die Identität an sich, dass man hat irgendwas gemacht, man trinkt das zusammen, Bier war immer zusammengetrunken und das ist Biers Kommunikation, ja, in Bier liegt die Wahrheit. Es ist irgendwas, natürlich ist es eine einfach Getränke, es gibt andere, es gibt Weinkultur, es gibt andere Kulturen in sich, aber die, ich glaube, für mich, das hat mich immer fasziniert, dass das hat nicht mit der Geschichte zu tun. Man war stolz auf das. Und wenn ich ehrlich bin, ich wohne hier, da war meine Kinder hier geboren, meine Frau, Deutscherin. Das ist eine, ich fühle mich langsam irgendwann, wie passe ich an zu meiner neuen Kultur? Und ich merkte immer wieder, dass mit Bier, dann fängt man an zu lachen, zu erzählen. Da war ein Stolz da, dass man. Was macht man sich stolz als Deutscher? Natürlich, das Autobahn, whatever, Fußball, wie auch immer. Und das ist, ich will nicht die Klischees bedienen, aber ich will nur sagen, das ist wirklich so, dass diese Beziehung zu seinem Bier ist was Besonderes. Und das hat mich schon fasziniert und ist auch lustig. Ja. Natürlich, man muss nicht so viel trinken, das weiß man, aber wenn man das in Maßen damit umgeht, kann man ein schönes Leben mit Bier haben.
Und man kann sich integrieren. Die Selbstironie geht so weit, da gibt es eine Szene, da sprechen Sie davon, dass Sie sich ja integrieren müssen.
Ja.
Und es aber bedauern gleichzeitig, dass Sie es leider immer noch nicht schaffen, mit einer geöffneten Bierflasche durch die Straßen zu schlendern.
Ja, das ist das, wo die Kultur ein bisschen aufhört und man weiß nicht, ob man das, ich meine, natürlich als Kinder, wir haben, oder Teenager, geträumt, da ist ein Land irgendwo, wo man mit 18 oder mit 16 schon Bier trinken kann auf der Straße. Da waren Freiheiten, dass wir nur davon als Amerikaner träumen könnten. Und jetzt sieht man, oh, die können in Kneipen gehen, wir müssen alles heimlich machen, das war eine verbotene Frucht. Das war für uns, wir dachten, hey, die deutsche Austauschstudentin kam rüber und erzähl mal. Und natürlich, will man hier kommen. Vielleicht hat Bier mich hierher gelacht. Nein.
Da kommen wir noch, zu diesen Gründen kommen wir noch im Einzelnen. Matt, Sie haben uns auch noch ein bisschen Filmmusik mitgebracht aus dem Film Beerland. Wollen wir auch noch reinhören und dann haben wir noch mal die Stimmung aus diesem Dokumentarfilm.
Wie ich gesagt, nicht so bierernst. Eine Reise, eine Bier durch diese...
Durch ganz Deutschland.
Ja, ganz Deutschland, wo Bier eine wichtige Rolle spielt und die Aufregung und das hört man vielleicht.
Thank you.
Musik von Eike Hosenfeld und Moritz Dennis bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das war Filmmusik aus dem Film Beerland mit dem Titel Beer Buzz. Und die beiden genannten Hosenfeld und Dennis sind bekannte Berliner Filmmusikkomponisten.
Ja, es war so viel Spaß mit dem zu arbeiten, die hatten so viele Ideen. Und wie ich gesagt, in dem Film gibt es Animationsstücken, die Geschichte des Biers
erzählt
in
Stin,
in Zinn. Es gibt hier aus hier Garfel Kulsch, der Besitzer hat eine Sammlung von den Litfaßposter von Biererwerbung. Wir haben die animiert. Und da ist schon Kulturstück, was das alles, ja, was man in die Kunst auch versucht zu erklären, die Geschichte oder die Emotionen. Und manche von diesen Liedern haben das zu Leben gebracht.
Das ist auch ein Markenzeichen, nicht aller, aber vieler ihrer Filme, dass sie mit Zeichentrick auch arbeiten.
Ich habe viel Skizzen, Comics gemalt und ein bisschen Animation auch gelernt und wollte ich immer Animation machen. Und jetzt bin ich froh, dass es auch, man kann das kombinieren mit Dokumentarfilmen. Wir haben uns wiedergefunden, aber ich mag das total und mag das weiter in die nächsten Filme, solange es geht, solange es funktioniert.
Bei Ihrem neuesten Film, ich hoffe, das stimmt, The Beer Jesus, da geht es eigentlich weniger um Bier, obwohl es die ganze Zeit um Bier geht. Aber als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, das hat weniger mit dem Gegensatz von deutscher und amerikanischer Bierkultur zu tun, sondern eigentlich ist es das Porträt eines amerikanischen Unternehmers, der in Berlin eine Brauerei gründen wollte.
Genau.
Und gescheitert ist. Und Ihr Film hat jetzt ungewollt Aktualität gewonnen. Der ist vor kurzem fertig geworden. Und dieses Unternehmen in Berlin ist gescheitert. Es ging kürzlich auch durch die Presse.
Ja, das war der Beer Jesus aus Amerika. Da kam erstmal in der Berliner Courier dieser Begriff, weil er sieht ein bisschen aus wie, wenn man Jesus mit dem langen Bart und hier Birkenstock und so. Und der hat an sich, der mag der Titel nicht und diesen Titel hat ihm so quasi, diese Zeitung und auch viele Leute ihm gegeben, weil oft hat er, und was total interessiert und fasziniert für mich war, wie er so, gegen vielleicht die großen Konzerne und gegen diese kulturlosen und Billigbier und diese Idee, so auch von der amerikanischen Seite, was neu ist, was zu machen. Ja, so Craft Beer.
Naja, der ist aber an seinem Spitznamen ist er durchaus selber schuld, weil er immer gern auf alle möglichen Podeste gestiegen ist oder auf Bierfässer.
Ja.
Um dann keine Bergpredigt, sondern eine Bierpredigt zu halten.
Ja, und das hat mich auch, ich denke, dass wenn man dort ist oder wenn man das erstmal erlebt, das war vielleicht wie ein Witz. Und das ist wie viele Dinge auch in den Medien, wenn man das sieht, und das hoffentlich kommt rüber in dem Film, wie er eigentlich ist und was das eigentlich, wie dieser Witz vielleicht nicht wirklich verstanden war. Wenn jemand hier steht auf dem Podest und fängt an zu erzählen, alle sagen, oh, was wollte er denn? Und die haben das vielleicht zu ernst gemeint. Was er gesagt hat, war schon ernst, dass man, warum haben wir für billig entschieden? Wie kann ein Kasten Bier bei manche hier 5 Euro, 10 Euro sein, für ein Kasten Bier oder für viele Lebensmittel. Das ist ein allgemeiner Streit. Keiner hat irgendwann angefangen, das Bier anzugreifen und sagen, hey, was ist mit Bier und was ist jetzt passiert in deutschen Bierkultur? Ist the best in der Welt, aber das gibt nicht so viele Unterschiede oder dass diese Geschichte von, der hat das nicht wirklich attackiert, deutsche Bierkultur an sich, das ist nur dieses Gespräch angefangen, so was heißt das jetzt und warum sind die Craft Beer, diese neue Brauarten, so umgestritten? Ich habe nach meinem Beerland-Film mit vielen jungen Brauern, die wollten alle Craft Beer brauen, dürfen die nicht, wegen hier Reinheitsgebot und diese ganze Sache. Oder Leute fanden, es schmeckt eklig und so. Sofort irgendwie gesagt, nee, trinken wir nicht.
Aber ist Craft Beer nicht auch in bestimmten Szenen, Großstädten?
Definitiv, es ist schon, aber nicht zum Beispiel in Amerika, dieser Craft Beer Boom oder Bewegung, das fing an vor, schon Anfang der 90er Jahren und der war auch einer der Pioniere. Und das fand ich, das ist eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte war so, wir hatten Großbier, Budweiser, Coors, diesen was wir alle wissen, das ist hier, like, das schmeckt überhaupt nicht. Das stimmt schon, das ist wirklich, man kann darüber lustig machen. Ich mache das selber, ich schäme mich für, oder habe mich für mein Bier geschämt. Aber das stimmt nicht jetzt, weil die haben eine ganz dynamische Bierkultur erfunden, also entwickelt. Und jetzt kommt es, und die waren eigentlich inspiriert von deutscher, von europäischer, von belgischer Bierarten. Und die haben viel rum experimentiert, viel Hobby-Brewing. Und das hat sich, das ist eigentlich ein ganz schöne, interessante Geschichte, wie diesen Bier-Craft oder Kultur gepflegt haben und wieder populär und irgendwie auch im Mittelpunkt. Und dann jetzt, ja, wie trifft diese Kultur mit dieser Beerland deutsche Kultur? Und deswegen musste ich diesen Film drehen, weil wenn er nach Deutschland kommen wollte, und die Geschichte geht, dass er kommt nach Berlin und wollte aus einem alten, 100 Jahre alt Gaswerk in Marienfelde, Entschuldigung, Mariendorf, das in eine Craft Beer konvertieren. Und das wäre die erste, die so ein großes Ding gemacht haben. Und alle haben natürlich darüber eben lustig gemacht. Und
ja, aber das Zuspruch des Publikums war auch groß. Also die Idee an sich war nicht schlecht.
Das Interessante ist vielleicht, und man muss ohne Spoilers, weil ich hoffe, dass Leute wollen den Film sehen, man kann das, das hat in 4 Filmfestivals gespielt, Premiere bei Achtung Berlin, es ist ein Independent-Film, das habe ich so quasi selber produziert. Ich wollte nur sagen, dass man kann auf der Webseite beerjesus.com das mit Vimeo unterladen, man kann das angucken, es wird hoffentlich, es spielt jetzt in ein paar Craft-Festivals, ein paar kleinen Kinos, und das ist ein Film Special Topic, oder wie nennt man das? Special Interest.
Kriegen Sie noch einen Verleiher fürs Kino vielleicht?
Vielleicht, jemand hört das an und ruft mich gern an. Vielleicht machen wir das ein Tour, um zu erklären, und vielleicht die Leute kriegen das ein bisschen besser erklärt, was das eigentlich ist. Nicht nur amerikanische Craft Beer, aber auch, Sie haben recht, das ist ein Porträt von einer, der versucht, seinen Traum zu ermöglichen und was er dafür gekämpft hat. Ich habe das einfach beobachtet, wie das ist, wenn man hier nach diesem Land kommt oder auch wenn man in irgendwas Neues aufbaut und wenn es wirklich um Bier geht, da ist es schon viel Erfolg in die Craft-Beer-Szene. Und vielleicht das liegt an seiner Größe der Brauerei, und er hat viel Geld verloren in das ganze Projekt an sich, weil das so kompliziert war. Aber es geht weiter hier mit Brewdog, der Brauerei kann man immer noch besuchen, aber es hat eine... Ich wollte nur sagen, das heißt nicht, dass Craft Beer und das ganze Bier-Szene ist ein Misserfolg und Flop, nur weil mit seinen Problemen. Aber es ist interessant zu sehen, wie man versucht, wie viel wirst du für deinen Traum opfern. Und das ist eine persönliche Geschichte.
Eine gute und gut erzählte Geschichte. Matt Sweetwood, bis hierhin vielen Dank. Wir können unser Gespräch nach den Nachrichten fortsetzen. Und bis dahin hören wir noch Musik aus eben diesem Film The Beer Jesus von Luke Sweetwood, Big Brewery Building. We'll be right back.
welch amüsanter Auftakt zum zweiten Teil unserer heutigen Zwischentöne. Weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon und zu Gast ist der amerikanische Dokumentarfilmer oder ich könnte auch sagen inzwischen deutsch-amerikanische Dokumentarfilmer, weil er seit 25 Jahren in Berlin und in Potsdam lebt, Matt Sweetwood. Was haben wir da gehört?
Das war Duran's Hornpipe. Das war ein Stück aus einem etwas älteren Film, das ich geschrieben habe mit meinem Freund Rick Minnick aus Amerika. Das heißt Homemade Hillbilly Jam. Das ist eine Reise, das ist eine musikalische Reise durch die Ozarks. Das ist ein bisschen südlicher, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin geboren in Kansas City, in einer kleinen Stadt Liberty aufgewachsen, wo hier Jesse James kommt oder First Daylight Bank Robbery. Und es ist ein witziger Film über diese, Hillbilly-Kultur ist irgendwas, das man gar nicht wirklich versteht. Aber die Musik ist irgendwas hängen geblieben jetzt hier mit Filmen wie Brother, We're Out Thou, diese Bluegrass oder diesen, was man hier in Deutschland nennt, Skiffle-Musik oder diese Folkmusik. Und wir wollten diese junge Generation, die heute, das war eine Band, die heißen Big Smith, aus dieser bekannten musikalischen Familie, aus Springfield, aus hier einer musikalischen Stadt dort in der Ozarks, dass die, wir haben die Familien begleitet und gefragt, what is a hillbilly? Was ist ein Hillbilly? Und das war eigentlich der treibende Frage des Films. Aber es ist eine musikalische Film, man kann das noch kaufen, das hat in Festivals gespielt. Das war eigentlich auch ein Film für Film-People, Film-Fans. Das war auf Super 16mm gedreht. Das war kein Video. Das war das letzte Film, das wir gedreht haben. Insofern, das hat einen schönen Charakter. Und das war auch in diesen Jahreszeit im Herbst gedreht. Das war Homemade Hillbilly Jam.
Ein wirklich schöner Film, der gute Kritiken bekommen hat. Die Times zum Beispiel hat geschrieben, das sei ein schräger Einblick in ein Amerika, das sogar den meisten Amerikanern fremd sein dürfte.
Ja, es ist so, dass das Begriff Hillbilly ist irgendwas. Ja,
ist doch so negativ, also Hinterwäldler.
Schon, die wohnen irgendwie und jetzt, das war eine ganz andere Zeit, das Film war gedreht und ich glaube 2004, 2005 und jetzt ist eine andere Geschichte, aber an sich viel aufgebaut, aber die Armut in Amerika, das kennt man und auch ich bin aufgewachsen in einer Stadt, der auch in der Bürgerkrieg Nord und Süd, ist ein Swing State. Und da ist viel von dieser Wild West, das Wilde West, das Missouri fließt. Es ist, wo die Missouri und der Mississippi kommen zusammen in St. Louis und dann der Missouri fließt hoch nach Kansas City. Und das war damals der westlichste Stadt und dann alles West war, Wilde West, Gold, auf der Suche nach Gold. Und das kommt auch, diese Musik, auch aus dieser Zeit. Und ich finde, dass auch die Mentalität, die Menschen ist schon immer noch, wenn die eine Geschichte haben, und man sagt, okay, deine Geschichte ist hier nur 175 Jahre alt in Missouri zum Beispiel, das ist hier für deutsche Verhältnisse gar nichts. Aber es ist eine interessante Geschichte für den und die halten an diese, und Musik ist irgendwas, das für den zusammenbringt. Und
aber es hindert eine Band wie Big Smith, um die es auch in erster Linie geht, nicht daran, auch kritische Texte zu machen.
Ja, die Band, das ist witzig, die nehmen diesen Stil, aber die haben auch andere Texte jetzt und die haben auch, die spielen mit diesem Hillbilly-Image. Ein bisschen witzig, ein bisschen selber, ich will nicht sagen selber Verarschung, aber selber, die wissen, dass Leute denken, Hillbillys sind komisch oder weird oder was weiß ich. Aber die sind sehr lustig und unglaublich tolle Musiker, das kann man auch sagen. Auch wenn die das nicht gelernt haben, das vergisst man so, wie ich als Kind aufgewachsen, das kam ich auch dann zu Musik, weil da war nichts anderes zu tun. Ich erzähle meinen Kindern, wir hatten drei Kanäle, kein Internet, wir hatten ein paar Musikinstrumenten, wir haben ins Wald gespielt und irgendwann sitzt man zusammen und versucht Gitarre zu spielen. Und das war der Charakter auch dieser Leute und es war so schön mit dem zu drehen und zu gucken, was die dann tief in die Bergen da unten gemacht haben und weitermachen. Das ist die Geschichte.
Ich glaube, in fast jedem Ihrer Filme, den ich gesehen habe, Sie machen das immer aus einer dezidiert subjektiven Perspektive, sieht man Bilder aus Ihrer Kindheit und der Jugend und Sie verbinden das auch immer wieder mit Rückblicken auf Ihre eigene Entwicklung. Wie kam es dazu, dass Sie dann sich für Film begeisterten? Also es heißt, Sie hätten schon in der Grundschule irgendwie experimentiert mit einer, ich weiß nicht, Super-8-Kamera?
Nein, überhaupt nicht. Es war, es ist eine lustige Geschichte. Erstmal, mein Vater hat eine Videokamera gekauft, da in die Anfang, Mitte der 80er Jahren, um sein Golfswing zu drehen. Und ich war fasziniert von diesen tollen Kamera. Bevor das, wir haben Super 8 gedreht. Ich habe drei Brüder und da haben wir gespielt. Wir hatten, mein Opa hat auch so einen alten Super 8-Film. Und damals war Super 8 ziemlich billig. Und wir sind rumgerannt und mit uns die ganze Zeit damit gedreht. Und meine Mutter ging zu so wieder die Pharmacy Apotheke, nicht Apotheke, zum das zu entwickeln.
Zur Drogerie.
Ja, genau. Und das war große Kunst. Wir haben gesehen, wow, das ist lustig. Und ich habe eine ziemlich große Familie, auch durch die Verwandten und so. Und wir haben das immer gezeigt und die Videos, wie man Kinder spielt. Die ganze Nachbarschaft. Und ich habe das alles gedreht. Okay, geh mal hier und machen so, so Piraten oder wie auch immer, Cowboys, alles mögliche kleine Geschichten. Und wir haben gemerkt, das war viele Kassetten voll. Ich habe dann weiter gedreht. Und mein Vater fragte, hey, was macht ihr mit meinem Kamera? Und das war immer okay. War am Ende die Firma war gut. Und ich habe das immer damit gespielt. Und auch in High School, wir waren Theatergruppen. Und dann haben wir die Theaterstücke gedreht und dann unsere eigenen Sachen gemacht. Und ich kam ein bisschen später zu Dokumentarfilmen. Ich wusste nicht, dass man eigentlich Geld damit verdienen könnte. Ich hatte viel Kassetten. Ich habe gesagt, okay, ich wollte an der Filmschule gehen, um das zu lernen, wie man das richtig macht. Natürlich, wir hatten hier Indiana Jones und Star Wars. Das waren alle Filme, wie wir dachten, die waren cool. Aber ich war wirklich begeistert, wie man das wirklich macht, weil ich habe immer so schlechte Technik. Und dann kam immer wieder Stories und lange Rede, kurzer Sinn. Ich landete in San Diego an der Filmschule, zu einer sehr guten Schule. Da war der Billy Wilder, ein bekannter Deutscher. Ihr kennt Billy Wilder, ist in der Rente gegangen in San Diego und hat seine ganze Sachen gespendet an diesen Uni. Wir hatten seine ganze alte Filmesammlung. Das haben wir 35mm Prints in dem Kino geguckt und gelernt und auch die ganze Technik. Und wir hatten einen tollen Lehrer dort. Und ich habe irgendwann merkte ich, dass Spielfilm ist schön. Ich habe Drehbücher geschrieben und Sachen entwickelt, aber ich wollte mit echte Stories, bei der Recherche von einem Projekt, dann merkte man, hey, das ist eigentlich, Realität ist manchmal interessanter als Fiction. Hey, you know. Und dann so fing das an. Aber ursprünglich, das war wirklich, wie wir gespielt haben und vielleicht aus der Langweilerei.
Aber es war kein journalistischer Ansatz, sondern...
Nicht journalistisch. Ich meine, später kam das, Sachen waren immer ein bisschen kritischer. Ich meine, ich habe immer Sachen geschrieben. Ich habe viel Comics geskizzt und viele Stories geschrieben und auch Essays und solche Dinge und viele Bücher gelesen über auch dann Politik und Geschichte interessiert mich total. Auch amerikanische Geschichte ist total immer noch fast eine meiner Lieblingsthemen. Diese Entwicklung, diesen Land und was ist dann schiefgegangen und warum ist das so und die Indianer, Native Americans, und das ist schon für mich Filme, die ich noch drehen möchte. Ja, vielleicht eines Tages gehe ich wieder in meine Heimat und mache das. Aber jetzt bin ich erstmal hier und da ist genug zu erzählen wahrscheinlich. Ne?
Haben Sie spielen mit dem Gedanken, wieder zurückzugehen in die USA? Hör ich das richtig raus?
Ja, ich bin eher so...
Sie dürfen nicht vergessen, Ihre Frau und Ihre Familie hört zu.
Ja, wir hatten schon vor ein paar Jahren in Los Angeles, wir hatten ein paar Projekte gemacht und wir merkten vielleicht, wir fühlen uns hier wohl, aus verschiedenen Gründen, die Kultur, natürlich meine Frau ist Deutscherin, die Kinder waren alle hier geboren und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich eher so ein Weltbürger auf Planete Erde. Und vielleicht mehr Leute so denken. Wenn die Außerirdische kommen, runter, die interessiert sich nicht von wo wir, weißt du, ich bin Erdlinge, ja. And maybe we should just keep it at that. Nee, aber wirklich so diese, ich bin kein großer Fan von dieser übernationalistische Gedanken, das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass diese amerikanische, ja, das ist ein tolles Land, manchmal nicht so toll. Jeder Land hat seine Probleme und wenn ich da zurückgehen musste oder vielleicht habe ich ein Projekt, dann gehen wir darüber. Aber ich denke nicht so weit, ehrlich gesagt. Ich habe, wie ich gesagt, viele Sachen hier, dass wir mitten im Projekt, ich habe zwei andere Firmen jetzt am Laufen und wir haben, ich arbeite mit tollen Leuten, viele meiner Freunde hier. Your home is where you hang your hat, you know?
Like that. Und Sie haben noch einen Koffer in Berlin.
Ja, wir haben Freunde in Berlin. Ich habe dort auch viele Jahre gearbeitet.
Sie haben lange in Los Angeles gearbeitet und ich möchte das nochmal erwähnt haben, wirklich in den unterschiedlichsten Sparten der Filmbranche als Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, Autor, Regieassistent, Regisseur. Und was mir gar nicht bekannt war, dass Sie auch Musiker sind.
Ja, die Musik ist, das war auch, wenn meine Bruder und ich, wenn wir älter waren, dann haben wir wirklich mehr in diese Punk-Rock-Musik gespielt, Gitarre, wir haben alle möglichen hier versucht, Lieder zu spielen und selber beigebracht, Bands, das war, wenn man sagen wird, wir waren alle selbst
Autodidakten.
Ja. Kein Musikunterricht, aber trotzdem hatten wir viel Spaß damit, auf die Bühne zu gehen und Konzerte zu machen. Und das war damals in den 80er Jahren Skaterpunk. Unsere Band klang damals wie Green Day, aber wir hatten auch eine diverse Interesse in Musik. Ich habe immer im Chor gesungen, musste ich. Das war, wir hatten ein ganz bekanntes Chorprogramm in unserer Schule und ich habe immer gesungen und ich kannte die ganzen Folklieder. Und dann irgendwann später, ganz später, als ich dann hier zurück nach Deutschland kam und auch durch diese Hillbilly Jam Film und dann ich traf Freunde und die haben mich gefragt, hey, sing mal deine Lieder, du kennst die ganzen. Und ich fing an, mit alten Folkmusik zu spielen und ich könnte das auf Gitarre und singen. Und wir hatten einfach damit Spaß gehabt. Und dann eventuell kam am Wochenende, hey, könnt ihr bei so einem Konzert spielen? Und dann ging es los. Und ehrlich gesagt, das war ein Hobbyprojekt, der immer professionalisierter wird. Und wir haben ganz viele Shows gespielt. Und der Band heißt Folkadelic Hobo Jamboree. Und das war wirklich ein totalen Spaßprojekt. Und wir haben 7 Jahre zusammengespielt. Und ja, ich habe auch irgendwas mitgebracht.
Einiges, ja. Old Routine.
Ja,
immer
zum Beispiel.
Die alte Leier. Matt Sweetwood ist heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und da haben wir ihn eben gehört mit seinen Folkadelic Hobo Jamboree. Der Titel hieß Old Routine und sie haben das Klavier gespielt und gesungen.
Genau. Das war auch ein Lied, das ich mit einer alten Freund aus der Uni-Zeit zusammengeschrieben, auch mit dem Text. Und dann haben wir das immer, es ist für mich ein Lied, das Jahre später spielt und auch für ein Publikum oder jetzt im Radio, das ist ganz toll, dass es weiterlebt. Ne? Dass manche Lieder gehen schlafen und dann wieder erweckt. Aber ja, danke, dass ich das spielen dürfte.
Matt Sweetwood, was waren die Gründe, dass Sie, also vorhin haben wir gehört von Ihrem Weg Go West von Kansas City ins sonnige Kalifornien an die Universität in San Diego. Warum ging das dann in die entgegengesetzte Richtung oder was hat Sie so begeistert für Europa und insbesondere die deutsche Kultur? Also wenn ich das noch anfügen darf, Ihr Kompagnon, Ihr Freund Rick Minnig, mit dem Sie einige Filme zusammen gemacht haben, der hat mal gesagt, ihn hätte so das europäische Arthouse-Kino fasziniert und der deutsche Autorenfilm. Also
das auf jeden Fall. Das ist natürlich ein Teil an Liebesgeschichte. Die andere Geschichte mit die Begeisterung für Europa, natürlich als es war eine nicht nur Old Europe oder so, aber das Kino, die Musik, die Kultur. Ja, als Junge, das hier, es gibt Schlösser und Ritter und alles. Für mich das, ja, wenn man in Kalifornien wohnt und man denkt, naja, was soll ich hier Filme über was schreiben? Das ist viel Fantasy, es ist Hollywood, es ist Make-Believe. Und ich glaube, in diesen Zeit mein Leben, ich wollte diese Land, diese Europa entdecken für mich selber. Ich hatte Freunde an der Schule, die kamen aus der Schweiz, im Highschool, so ein Freund aus der Nachbarschaft. Und im Sommer, das war auch mein Senior Year in Highschool, ich hatte ihn besucht, seine Familie dort in Basel, in St. Gallen. Ich habe ein bisschen der Schweiz kurz mal gesehen. Das hat mich ein bisschen angesteckt. Und ich dachte, da muss ich muss weiter gucken, was es alles hier gibt. Und auch die Mentalität, wie ich vorher gesagt habe, nicht nur, okay, man kann schon trinken in eine Kneipe mit 16, das hat uns fasziniert, aber so ein anderes Temperament, eine andere Mentalität und auch, wenn ich sagen darf, diese etwas soziales Denken oder Kollektive und nicht diesen Einsamkeit, diesen egozentrischen Lebensstil, das entwickelt sich in meiner Heimat so in eine Richtung, wo ich ein bisschen manchmal Angst kriege, dass man vergisst die schönen Aspekte in Gruppen oder unterwegs. Man sieht Leute hier auf Fahrräder, aber die treffen sich nicht nur auf Bierfesten, aber da wird Leben auf der Straße. Und das hat mich ich fühlte mich hier auch wohl. Auch meine Mutterseite, die Familie, kommen aus Sizilien. So, ich habe italienische Wurzeln und ein Teil unserer Familientradition auch durch das Essen. Und das war ein bisschen italienisch gesprochen in der Familie, meine Großeltern. Insofern, da war viel gesprochen über, you know, the old country und so. Aber es war eine Mischung aus das. Aber die Filmgeschichte und Autorfilme, ich bin Werner Herzog-Fan, diese Autorfilme, diese Geschichte mit Filmkunst ist schon was Interessantes.
Ne? Wie sind Sie da drauf gekommen? War das Stoff in San Diego an der Uni? Man braucht ja jemand, der einen aufmerksam macht.
Wir hatten einen internationalen Filmkurs. Das war einer von dem, wo man die alten Robert Flatterly, Nanook of the North und diesen alten Dokumentarfilme. Wir hatten hier Metropolis auch gesehen. Das kommt aus Babelsberg, wo ich jetzt wohne, gleich um die Ecke. Diese Filmkunst und auch diese, ja, natürlich interessanterweise sind die Autorfilme, diese deutsche Idee, dann wieder verwandelt in diese Independent-Bewegung. Anfang der 90er mit hier Robert Rodriguez fing an, hier eigene, diese small, mit Kreditkarte finanzierten Filme, wo einer alles macht und so. Und dieser Genre, ich bin immer noch unsicher, wie man das wirklich beschreibt, independent oder unabhängig Filme. Heißt das, dass es irgendwie ein Mann oder ein kleines Team dreht ein kleines Film und jetzt sieht man Filme für wie viel Millionen, aber in diesem Low-Budget-Independent-Style. Und das ist schon interessant zu erleben, diese Änderungen in die Filmgeschichte und inspiriert von beiden Seiten. Aber wir waren schon inspiriert von diese europäischen Filme, auch viele französische Filme. Und das war irgendwas, dass ich dann wirklich das Gefühl, ja, ich hatte genug Hollywood. Wir hatten auf Fernsehserien gearbeitet, gleich nach der Uni. Viele Freunde von mir sind ziemlich erfolgreich in Hollywood. Einer arbeitet bei Pixar, seine Filme hier alle mit Brad Bird. Der hat hier Finding Nemo, Incredible, der hat seine Filme, der war mein Klassenmate, oder der eine produziert große Serien jetzt. Wir sind immer noch in Kontakt hier, diesen American Gods, die gerade eben jetzt läuft, das war seine Idee. Und wenn ich die besuche, ist es interessant, weil ich kann auf der, you know, Universal Studios oder wir besuchen uns on the set und machen irgendwie, erzählen Geschichte, und die finden das ganz interessant und was ich mache. Und man muss nicht vergessen, es ist immer so ein Privileg, Fragen zu stellen und jemands Geschichte, dass jemand seine Geschichte mit dir teilen will. Ja, das ist eine besondere Begegnung, das man hat, und versuchen, das in Bilder und auch mit Musik, diese Perspektive zu zeigen. Und das ist irgendwas, das ich für den Dokumentarfilm und auch europäisch, Dokumentarfilm in Europa ist das in Deutschland sehr unterstützt, finde ich noch. Und die Zuschauer sind da, finde ich.
Ja.
Unabhängig von jetzt Netflix und so. Das war, vorher war schon eine ernsthafte Dokumentarfilmpublikum. Und ich hoffe, dass es bleibt so. Und ja, deswegen drehe ich weiter.
Nur die Förderung könnte besser ausfallen.
Ja. Das ist ein umgestrittener Topic, dass natürlich mit einer kleinen Kamera und der Technik ist so gut jetzt, dass man fragt sich ja, wie viel Geld braucht man. Aber ich will nicht in diese Debatte reinspringen. Manchmal, ich denke, wenn man eine Geschichte erzählen will, viele junge Leute, ich kriege auch Praktikanten, Leute kommen zu mir her mit einem Film und die warten, bis die in der Filmschule, ich sage das auch wie hier Werner Herzog, du bist ein Geschichteerzähler, nimm dein Camera, wenn du eine Geschichte hast, dreh das, erzähl mal, zeig die Welt, es ist okay. Man kann das machen. Auf Englisch heißt, don't ask permission to dream your dreams, just do that. Ja? Und das war immer so ein Lebensmotto für mich. Oft Leute verkrampfen das oder denken, man muss das und das und das machen und dann darf man hier und drehen, und manchmal Film drehen ist übelst komplex, und das ist schön, wenn ein großes Team ist und viele Parts sind. Ich bin stolz, wenn ich jedes Mal meinen Abspann sehe und so viele Leute haben an diesen Visionen gearbeitet, und das ist ein Teamsport, wirklich, aber das heißt nicht, das ist du darfst nicht oder man kann nicht drehen ohne großen Budget oder großen Team und so. Da gibt es andere Geschichten und andere Methoden, wie mit Musik. Und hier, ja, habe ich das versucht, zumindest bis jetzt zu machen. In diesem Sinn, in dieser Spirit. So.
I did a lot of traveling around and
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Der Dokumentarfilmer Matt Sweetwood ist heute bei uns zu Gast, und das war Musik von Luke Wake und heißt Travels. Bitte.
Das ist ein Stück von meinem Sohn, der fasziniert mich immer wieder mit seiner musikalischen Schätze, und wir haben zusammengearbeitet mit The Beer Jesus from America, hat der Soundtrack gemacht. Aber schreibt und entwickelt selber Musik und Sounds mit seinen Freunden aus Potsdam, Berlin, der ist wirklich in eine andere Generation mit anderer Technik, der komponiert auch, der spielt viel Klavier, aber der macht Electric Music, aber auch mit Musiker zusammen, und das war ein Stück, das er auf seiner Platte hier Full Circle verschiedene Ideen und mit verschiedenen Freunden zusammen eine interessante Landscape und Sounds mit ein kleines Stück von Terence McKenna ganz am Anfang, dass er erzählt ein bisschen, das ist ein Ethnobotanist aus der 70er Jahre, seine Reise durch die Welt und was ihm inspiriert. Das Lied hat meinen Sohn inspiriert, als er in Thailand für viele Wochen unterwegs war und vieles gesehen hat. Aber an sich, ich wollte, ja, ich bin oft inspiriert bei den jungen Leuten, auch nicht nur seine Freunde, auch überall was Neues kommt. Und das gibt mir auch Inspiration und bin ich glücklich zu sehen, dass er irgendwas gefunden hat, wo er aufblüht. Ja.
Sie blühen auf bei Ihren Dokumentarfilmen, haben wir heute schon feststellen dürfen. Und Sie haben ein bestimmtes Händchen, die Leute zum Sprechen, zum Reden zu bringen. Sie haben eben gesagt, dass es so ein Privileg sei, wenn die Leute einen an ihren Lebensgeschichten teilhaben lassen. Wie bringen Sie die Menschen zum Reden? Wie schaffen Sie das Eis zu brechen?
Ich weiß nicht, man braucht nicht nur Bier. Nein, das ist
ein Witz. Aber Sie, bei Ihrem Bierfilm hat man den Eindruck, dass alle ganz bereitwillig eigentlich schon in den Startlöchern stehen.
Das ist ein guter Anfang, weil oft wir vergessen diese Macht, wenn man eine Kamera oder wenn man sitzt vor der Linse und jetzt bitte. Es ist nicht so, wir haben ein Gespräch, wie wir beiden jetzt gerade. Wir reden wie, ja, es geht um die Themen und auch die, wenn man spürt, dass jemand was zu sagen hat oder das brennt auf die Zunge und man hat diese Werkzeug, diese Macht, das auch aufzuheben und die Welt zu zeigen. Na klar, wir haben hier YouTube-Videos und das hört sich jetzt, das kann man jeder irgendwas hochladen, wie ich vorher gesagt habe, aber ich meine wirklich, wenn man irgendwas lang erzählt oder über eine Stunde oder länger oder auch ein kompliziert oder eine nicht nur traurig, aber auch wichtig Geschichte. Man muss die Leute das erzählen lassen, wo und auch die ein Beziehung oder eine Situation finden, in dem man bequem das erzählen kann oder diesen Trauen zwischen uns. Das heißt, manchmal, ja, bevor ich drehe, ich treffe mit dem, wir reden, wir lassen uns kennenlernen und dann irgendwann kommt der Camera dazu und dann irgendwann im Laufe dieses Gesprächs, die wissen schon vorher, wenn es losgeht, kann sein, dass wir das aufnehmen. Und die wissen das schon, aber ich warte für den richtigen Moment. Man muss nicht alles drehen. Man muss irgendwie bereit sein, mit den Leuten zu sitzen und Zeit bringen. Wir wohnen in einer Gesellschaft, das so schnell, alles ist auf Kaffee, Kaffee, Bewegung, Leistung. Sitz mal, wenn man sitzt zusammen und probiert mal ein langes Gespräch. Okay, wir haben ein Gespräch hier. Aber dann passiert andere Dinge. Sie haben auch das Talent hier, eine Situation hier gemacht. Aber wenn ein Film ist, und das ist eigentlich manchmal sehr persönliche Sachen sind, man muss bereit zuzuhören. Und meine Oma hat immer gesagt, du hast zwei Ohren, einen Mund. Das heißt, du musst zweimal mehr zuhören als reden. Und heutzutage machen wir das umgekehrt. Wir reden viel mehr, als wir zuhören. Und ist so. Ja, und ich glaube, ich würde nicht sagen, oh, ich bin der perfekte Zuhörer, aber das ist eine Kultur, die entsteht, okay, let's listen and tell me your story. Und dann kommen Sachen, wo wir können nicht aufhören. Es gibt Leute auch nicht nur beim Bier trinken, das ist besonders schlimm, aber wenn das fließt und dann, da ist ein Durchbruch mit diesem Film, zum Beispiel mit Forgetting Dad, über seinen Vater, der hat sein Gedächtnis verloren und es war eine persönliche Familiengeschichte, auch sehr traurig. Wir haben die Familien besucht, was ist das, ist das echt oder nicht? Und das ist eine ganz dramatische, echte Story, in dem dann passiert zum ersten Mal Dinge vor der Kamera und wenn ich das drehe, ich habe es hier auf der Schulter und es geht los, ich gucke mal, okay, habe ich genug Battery? Das wird ja dauern und man muss die Zeit mitbringen und das Geduld haben, mit dem Menschen einfach zu reden lassen. Und das ist eine, oft wollen wir sagen, okay, erzähl mal, Soundbite, Cut, und danke. Haben wir das, packen das zusammen, so ist die Story, so ist die Dramaturgie, wird gesendet.
Ja, aber die Gefahr besteht ja, wenn man hört es immer öfter, heutzutage haben Dokumentarfilme schon ein fertiges Drehbuch. Nicht nur ein Treatment, sondern oft ist das Drehbuch auch schon fertig. Die Interviewpartner stehen fest und dann wird es abgearbeitet.
Ja, wir machen das für die. Ja, natürlich machen wir das für die Investoren, für die Förderung, so dass sie sehen, was wollt ihr machen. Und ich hoffe zumindest, dass die meisten Filmförderungen, auch Sender, ungefähr schätzen, okay, es könnte so in der Richtung gehen, aber man hat einen Sinn für die Realität, oft bietet eine ganz andere Geschichte. Ja. Ne? Aber an sich, man muss das eigentlich, um die Vision zu teilen, sagen, hey, hier ist ein Film, so könnte das aussehen. Und man muss seine Dramaturgie, ich mache das seit Jahren, ich habe viele Treatments geschrieben, auch Geld für Scripts und Drehbücher entwickelt. Man muss das machen. Manchmal tut mir das ein bisschen weh, weil man weiß nicht, wie die Realität geht und man will nicht Sachen erfinden und sagen, hier, ich will hier zu rauskriegen und hoffe, dass er das und das antwortet. Und das ist der Unterschied zwischen wahrscheinlich Fernsehnachrichten oder Sendungen, Reportageformaten, wo man einen kurzen Zeitraum ein irgendwelches Programm zu senden, es ist okay. Ich meine, ich will nicht schlecht darüber reden, aber ich hoffe, dass die Zuschauer kann das unterscheiden zwischen so einem Film und diesem Format. Und auch dann jetzt kommt YouTube und hier, was alles hier durch Social Media projiziert wird. Und wir wollten nicht über diesen Thema reden, aber alleine das Begriff Fake News, das bringt das dann alles komplett durcheinander, weil wo ist der Sinn für was echt, für was eine True Story oder eine echte Story ist?
Auch also mit einem Dokumentarfilm, wir könnten auch über Fake News reden, aber um das aufzuklären, wir haben uns eigentlich geschworen, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, dass wir nicht über Trump reden und ich sie auch, nur weil sie zufälligerweise als Erdling in Kansas City geboren sind, und sich jetzt heute noch zu ihrem Präsidenten äußern müssen.
Ja.
Matt Sweetwood, lassen Sie uns noch eine Musik hören von einer Band, die da heißt The Collective, stimmt das, aus Windhoek.
Ja, das ist ein Chor eigentlich, in Namibia.
Ah, wunderbar. Sie finden mich überrascht.
Weil ich komme gerade eben zurück aus Namibia.
Erzählen Sie es uns gleich.
Wir können hören, was wir gehört haben.
Bitteschön. Der Dokumentarfilmer Matt Sweetwood ist heute unser Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und jetzt dürfen Sie loslegen. Sie waren gerade in Namibia.
Ja, wir waren, das ist eine ganz andere Geschichte. Das war gerade eben von einer Chor, mit dem wir gedreht haben. Das war in der Damara-Sprache. Das ist tolle Sänger und Sängerin, die diese alte Musik versuchen oder ihre Kultur durch diese Musik, das was wir rauskriegen wollte, in dem Film Namibia Calling. Es geht ein bisschen über die Musikkultur in Namibia, auch diese deutsch-namibische Beziehung und wie das ist. Und ich kam zu dieser Geschichte durch einen Freund, der hat auch ein Musiker, und der hat ein Lied geschrieben, und es spielt im Radio in Windhoek, und die haben ihm angerufen und sagte, hey, dein Lied spielt hier hoch und runter. Und der hat das geschrieben, weil das ist ein exotischer Ort und der hat nicht wirklich gedacht, okay, ich würde wie Sugar Man berühmt in Windhoek in Namibia. Und dann hat er festgestellt, dass wir wissen eigentlich ziemlich wenig, der ist dahin gegangen, wir sind dann nochmal dahin gegangen, weil da ist eine Geschichte mit jungen Leuten, auch junge Leute, nicht nur fragen sich, was ist diesen deutsch-namibische Connection, weil das war eine ehemalige Kolonie, viele junge Leute, wie meine Kinder, die wissen das gar nicht, aber die wissen nicht die Verhältnisse, die Menschen, die sehen politische Schlagzeilen jetzt. Das war eigentlich bevor, wir fangen damit an, bevor diesen mit dem Horero jetzt kommt, das ist zufällig eigentlich passiert, dass diese Reparations, das alles ist jetzt ein ja, Thema geworden. Aber für uns, die Geschichte war eher über in der DDR, diesen Weißheim, nördlich in Berlin, Güstrow, so ein kleiner Ort, war eine 400 namibische Kinder in einem kleinen Dorf und keiner wusste davon. Und das ist mein Kollege, mein Freund, der hätte Freunde mit dem gewesen sein, wenn das vielleicht besser integriert wäre. Aber wir waren fasziniert, dass er auch wusste so wenig über Namibia und wir auch nicht. Und wollte einfach dahin gehen und sagen, lass uns eine von diesen Kindern finden, lass uns auch, weil wir sind Musiker, auch gucken, vielleicht können die das erzählen aus ihrer Sicht und wie das ist zu sein, ein junger namibischer Künstler oder was es ist, für dich Deutschland. Das war für uns eine Entdeckungsreise, und vielleicht kann ich auch sagen, ein bisschen Recherchereise. Wir entwickeln dieses Projekt, das ist kein geförderten Film. Wir suchen Partner, wir suchen Leute, die eine afrikanische, deutsche Verbindung, auch junge Leute zusammenbringen. Ein Film, die in vielleicht in Schulen auch gezeigt sein könnte oder in Programme. Vielleicht können wir Konzerte. Und jetzt kommt diese Geschichte, warum könnten die nicht nach Deutschland kommen? Und was ist das eigentlich? Wie kriegen wir die Künstler hierher? Und warum ist das so schwierig für die? Warum können wir einfach darüber reisen? Gehen wir am Strand, gehen wir in die Wüste, dann kommen wir wieder. Und die fragen sich ganz ehrlich, wir wollten gerne zumindest besuchen. Ja, wir sprechen fließend Deutsch. Das ist unglaublich. Und die fühlen sich teilweise sehr eng mit diesen Kultur verbunden. Aber trotzdem, das klingt sehr ernst und so, aber die Leute sind sehr, 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 sehr offen und haben viel zu sagen, finde ich. Ich habe wirklich, und das ist ein Unterschied, wenn man hier in Deutschland dreht, wir nicht schlecht über die Deutschen reden, überhaupt nicht, aber wenn man hier dreht, meistens kriegt man die Frage, wo wird das gesendet? Ja, was wollte er von mir? Und so. Dort war so gleich, hey, komm hier. Und wie ich vorher gesagt habe, die Worte. Ich habe das Gefühl, die fanden das nicht, dass wir hier wie Außerirdischen kommen mit unseren Cameras und sagen, hey, weil wir wären unter uns quasi. Und da ist viel, das noch nicht in die Medienlandschaft das erreicht hat. Und ich glaube, dass diese Geschichte ist noch nicht komplett auserzählt. Das wollte ich dann sagen, oder aus dieser Perspektive zumindest.
Die ist beileibe nicht auserzählt. Und Sie sind draufgekommen dadurch, das habe ich das richtig verstanden, dass da
ein Freund von mir,
Leute in der...
Ja, das war eine Art, das war in der Grenzekrieg mit Südafrika, ich will nicht was falsch sagen, war das so, dass die Beziehung in der DDR, die haben eine Botschaft, dass die diese Kinder dann genommen nach Berlin. Das war so wie ein Jagdschloss, Villa, Berlin bei Güstrow, das ist Nord-Berlin, mitten in nirgendwo, also ein alter Jagdschloss. Und da waren 400 namibische Kinder dort, alle geschult. Die waren, hätte die zukünftige Diplomaten sein. Wenn man das googelt, die heißen die Kinder aus Namibia. Man kann das hier auf Wikipedia gucken. Und das Erstaunliche ist, dass dann nach der Mauerfall gingen die alle dann wieder zurück. Die waren komplett, manchmal für die 5, 7 Jahre, die waren als kleine Kinder, dann, die sprachen nur Deutsch, nicht ihre Muttersprache. Und die waren wieder einfach abgesetzt und von Familien wieder adoptiert und wiedergefunden. Und das war interessant zu gucken, wie die dann versucht wieder zu integrieren in ihren eigenen Kultur, könnte nicht der Sprache, sonst natürlich die Klima komplett anders, aber die ganze große Fragen, dass wir wirklich, wer sind wir, was war das eigentlich? Und das ist für uns in einer, aus der Perspektive, wie ich gesagt, mein Freund ist ein Musiker aus Berlin, der Stefan Krogmann heißt der, wir haben ein Lied zusammen mit dem aufgenommen, das kommt noch im Radio. Und wir, aber dass er als ein, aus der Perspektive ein junger Deutscher, der versucht, das zu verstehen und nicht irgendwie, okay, wir machen eine große Sendung über Politik und so. Das ist wirklich von der Munden, Leute von der Straße, auch wie ich gesagt, Künstler, Musiker, auch zum Teil sind wir auch, diese Perspektive aufzuheben und das auch ins Boot reinzubringen und sagen, was ist das? Und auch wenn man wir haben ein paar gefunden, auch die Orphans, weißen Kinder gefunden und die haben schöne Geschichte erzählt und interessante Geschichten. Und ich hoffe, dass wir das, das auch die Leute zeigen könnte, lass uns eine musikalische Brücke bauen. Okay, wenn die Politik das nicht schaffen, dann wir zumindest können das mit Musik und mit unserer Kultur austauschen. Ja? Warum nicht? Ja, wenn wir das machen, wer soll das denn machen? Und wenn keine, ich meine, wir haben einfach die Flugtickets gekauft, geguckt, wir haben versucht mit dem und unter Freunden und wir haben eigentlich schon einen ziemlich tollen Aufnahmen, tollen Musikaufnahmen und wirklich auf ja, Leidenschaft und die Interesse, das zu erzählen. Und das fasziniert mich immer wieder, was mit wenig Mittel schon, aber das würde schon helfen, wenn jemand mich hier kontaktiert, wenn die auch in diesem Projekt auch involviert sein, bitte. Weil ich glaube, man könnte viel junge Leute erreichen und auch eine interessante Geschichte über Migration und wo das, warum das geschaltet hat damals. Und wie war das eigentlich in der DDR? Interessante Fragen. Ich weiß nicht die Antwort, aber wir sind auf der Suche, vielleicht finden wir das.
Matt Sweetwood, wir müssen leider zum Ende der heutigen Zwischentöne kommen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Am nächsten Sonntag wird zu Gast sein der Pianist Igor Levit bei Tanja Runo. Heute war Michael Langer am Zwischentöne-Mikrofon und zum Schluss hören wir auf Ihren Wunsch einen berühmten Titel von der Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.
That's right. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, wenn wir, dass wir uns kennengelernt haben, aber auch
Hörer,
ich finde es eine tolle Sendung. Ich arbeite auch mit meinem Freund Rick zusammen. Wir arbeiten an ein Projekt, auch, das kommt auch nächstes Jahr über die Beringstraße, diese Tunnel zwischen Alaska und Russland. Das wird auch ein spannendes Programm. Das ist jetzt in New York, der dreht das und da kommen viele Sachen. Man kann mich finden, sweetwoodfilms.com. Erzähl mir deine Geschichte. Ich bin auch, ich habe eine E-Mail-Adresse. Oder vielleicht sehen wir uns auf dem Filmfestival. Oder ja, auf der Straße.
Fly like Matt Sweetwood. Vielen Dank.
Thank you.
Schönen Sonntag.
Thanks, Michael.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.